benannten Sinti und Roma, die genau wie die jüdische Bevölkerung aus ganz Europa in die Vernichtungslager, nachdem diese Ideologie gewirkt hatte in der Mehrheit der Bevölkerung, ab 1941 deportiert wurden. Das letzte Mal hatten wir über dieses Plakat kurz gesprochen. Ich hatte Ihnen vorgelesen aus dem Buch Schulzeit unter Hitlerbild einige Passagen. Dieses Plakat, von Schülern damals gemacht, enthält die Namen von 1300 aus Frankfurt ermordeten Kleinkindern, Säuglingen und Jugendlichen bis 18 Jahre. Das waren allein aus Frankfurt 1300, die wir aus den Gestapo-Listen wissen. Und damals wie heute aktuell, heute morden Nazis schon wieder, wurden damals die Namen, wir haben in den letzten 10 Jahren ja die Morde von den Nazi-Gruppen in Zusammenarbeit mit den Organen des Verfassungsschutzes hier feststellen müssen. Das ist in der Zeit nach 1990 in großem Umfang auch geschehen. Dann war eine Weile diese Mordserie nicht so massiv, beziehungsweise man hat sie nicht so massiv mitbekommen, muss man dazu sagen. Das Problem, warum darüber nicht gesprochen wird, haben wir bei dem Schulleiter in der ersten Sitzung diskutiert. Man möchte seine Schule, den Ruf der Kleinstadt, den Ruf des Landes nicht beschmutzen. Das Phänomen des Nationalismus als viertes, ob es nun der Joker war oder nicht, werden wir im Laufe der Vorlesung noch diskutieren, warum die Leute, die eigentlich nicht für Hitler waren, dann doch für Hitler waren. Nationalismus und ja nicht aufdecken, was dem Ruhm der eigenen Familie, der eigenen Umgebung schaden kann. Nationalismus noch als Grundzug. So, ich erlaube mir ganz schnell, diese kleine Passage von 1 Minute 10 Sekunden doch nochmal einzuspielen. Es ist schwer verständlich, wenn man es liest, liest sich es anders, wenn man den Originalton hört. Das kennen Sie ja vermutlich noch, haben es einigermaßen noch im Ohr. Aber in diesem Fall glaube ich, So, da haben wir ihn.
Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als deutsch denken, deutsch handeln. Und wenn so diese Knaben, dieses Mädchen mit ihren 10 Jahren in unsere Organisationen hineinkommen und dort nun so oft zum ersten Mal überhaupt eine frische Luft bekommen und fühlen, dann kommen sie 4 Jahre später vom Jungvolk in die Hitlerjugend. Und dort behalten wir sie wieder 4 Jahre. Und dann geben wir sie erst recht nicht zurück in die Hände unserer alten Klassen- und Standeserzeuger, sondern dann nehmen wir sie sofort in die Partei oder in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS, in das NSKK und so weiter. Und wenn sie dort 2 Jahre oder 1,5 Jahre sind und noch nicht ganze Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst und werden dort wieder 6 und 7 Monate geschliffen, alle mit einem Symbol, dem deutschen Spaten. Was dann nach 6 oder 7 Monaten noch an Klassen, Bewusstsein oder Standesdünkel da oder da noch vorhanden sein sollte, das übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behandlung auf 2 Jahre. Und wenn sie dann nach 2 oder 3 oder 4 Jahren zurückkehren, dann nehmen wir sie, damit sie auf keinen Fall rückfällig werden, sofort wieder in SA, SS und so weiter. Und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben. Und sie sind glücklich dabei.
Ja, soweit die Rede.
Diese Jugend,
die Faszination, dass, obwohl es keinen Grund gibt, geklatscht wird, plus die Tatsache, dass er am Schluss sich irgendwie ein Stück weit scheinbar vergalloppiert hat, das mit dem Nicht-Frei-Sein merkt und dann noch hinzufügt, und sie sind glücklich dabei, drückt schon eine Menge aus. Man sieht, dass diese Demagogie einen riesigen Apparat hinter sich hatte. Es wirkt nicht nur das geschriebene Wort, sondern eben auch das Gesprochene. Diese Rede wurde auch im Rundfunk übertragen, daher gibt es die Tonbandaufnahme. Das heißt, ein Mensch verkündet, sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben, so die Pointe, und sie sind glücklich dabei. Hier haben sie sozusagen den glücklichen Hund, der sich freut, wenn er geschlagen wird und dann doch Essen kriegt und wieder gestreichelt wird. Sie haben den klassischen Untertanen, der sich selbst über irgendwelche Demütigungen noch freut, weil er eben von einer großen Macht ein Stück weit zwischendurch auch wieder anerkannt wird und ihm geschmeichelt wird. Bei dieser Theorie, dass der Stärke Recht hat und es glücklich macht, sich zu unterwerfen, da spielt eben, wie ich vorhin sagte, die Natur eine entscheidende Rolle. Wenn man nicht weiter wusste, sagt man, das ist wie in der Natur. Alle Schulbücher, alle Propagandaartikel, wenn sie argumentativ im gesellschaftlichen Bereich nicht weiterkamen, achten Sie mal drauf, sowas gibt es heute auch noch. Da wird auf einmal gesagt, ja, stell dir doch vor, ein Bienenschwarm oder ein Wolfsrudel oder irgendwas, und dann kommt eine Argumentation. Wörtlich in meinen Kampf, der Sieg des Stärkeren und die Vernichtung des Schwachen oder seine bedingungslose Unterwerfung. Das wäre die Regel der Natur. Was für die Natur ja, wie Darwin nachgewiesen hat, zumindest teilweise so gilt. Interessanterweise ist die Anpassung noch stärker als das Kämpfchen zwischen Nashorn 1 und Nashorn 2, weil es gibt immer natürlich noch welche, die stärker sind. Der Elefant und die Mücke kämpfen auf eine andere Weise. Nichtsdestotrotz, in diesen Auseinandersetzungen geht es bei den Nazis in der Ideologie um diese These, dass der Stärke Recht hat und den Schwächeren unterwirft, eine biologistische Grundannahme. Das ist eine gefährliche Anziehungskraft. Es gibt ja auch eine Verherrlichung der Natur, auch bei Leuten, die es gar nicht böse meinten, die natürlich die Natur gegen Umweltverschmutzung und Dreck und Mist schützen wollen, die dann fangen, diese Natur zu verherrlichen. Und da beginnt das Problem, dass man die Natur als Vorbild für die Menschheit darstellt. Das, was ökologisch in der Natur sich regelt, besteht in einer äußersten Brutalität, mit der teilweisen Vernichtung riesiger Massen von Lebewesen. Also so idyllisch geht es da nicht zu, sowohl zwischen den Tieren gleicher Art als auch selbstverständlich natürlich die Schwalben, die die Mücken fressen, und zwar zu Milliarden. Ich hatte, wenn ich erinnere, schon an Wolfsburg erinnert. Sie wissen, woher die Stadtname kommt? Nein, Sie wissen es nicht. Vielleicht wissen Sie es, ab heute wissen Sie es. VfL Wolfsburg. Wir haben heute nicht mehr den Begriff Volksempfänger, ja, oder? Spricht man noch von Volksempfängern? Nein, man spricht von Radio. Aber Volkswagen kennen Sie, oder? Bild hat jetzt auch einen Volkscomputer von einiger Zeit kreiert. Aber die Erfindung eines Volkswagens und die Gründung einer neuen Stadt, nämlich Wolfsburg, wo dieser Volkswagen gebaut wurde, ein PR-Aktion ersten, ein Marketing würde man heute in universitären Kreisen, die sich zwischen verschiedenen Universitäten um die beste Universität kämpfend bewerben, eine Marketingstrategie, Volkswagen und Wolfsburg. Das waren zentrale Vorzeigeprojekte der Nazis. Jeder Deutsche bekommt einen Volkswagen. Da kam der Krieg und die Niederlage ein bisschen dazwischen. Aber das war ein Riesending. Die Wolfsmetapher war sehr, sehr beliebt, eben weil A, wenn der einer verletzt ist, das Rudel den auch noch wegbeißt. Und B, da gibt es einen klaren Anführer. Und das hat in der Tierwelt ihm besser gefallen als Bambi oder der Hase Klopfer. Die Wolfsmetapher innerhalb der Tierwelt also auch nochmal eine wichtige Unterscheidung. Hochaktuell auf der ganzen Welt ist ja die Vorstellung, dass man was dafür kann, in welchem Land man geboren wird oder was für eine Nationalität die Eltern haben, Ich bin stolz, ein XXX zu sein, ist die Formel dafür, stolz zu sein auf irgendetwas, wofür man nichts kann, offensichtlich, zumindest zu Beginn des eigenen Lebens. Und diese Überzeugung, das ist doch toll, wenn Sie anderen überlegen sind, das tut Ihr Minderwertigkeitsgefühl gut, das ist so das, was ich fast in jeder Vorlesung wiederhole, weil es einer der Schlüssel im pädagogischen Bereich ist, damit umzugehen. Jedes Kind, jeder Jugendliche hat erstmal das Gefühl, er ist noch nicht vollwertig, hat also, wie der Schüler von Sigmund Freud, Alfred Adler, den sollten Sie sich mal merken, Alfred Adler, der hat dieses ganze pädagogische Problem, dass Menschen sich in der Säuglingskindheit, Jugendlichkeit und vielleicht sogar bis sie tot sind, immer minderwertig fühlen, weil sie Abhängigkeiten haben, ziemlich genau analysiert und die Stärkung der Persönlichkeit als pädagogisches Grundkonzept dagegen gesetzt. Also auf verschiedenen Gebieten, so etwa auf dem Gebiet der Nationalität, spielt natürlich eine Riesenrolle, ob ich damit anderen was Böses tue oder das in meinem stillen Kämmerlein in einem kleinen Land mache, das keinem irgendetwas Böses tut. Es ist leicht verständlich, dass der Nationalismus in Togo möglicherweise nicht so gefährlich ist wie in England, Frankreich oder eben in Nazi-Deutschland, in großen Ländern, die andere unterdrücken. Nichtsdestotrotz, irgendwas Komisches bleibt, auch in Togo. Da kann es auch sein, dass man mal in einen Krieg mit dem Nachbarstaat verwickelt wird oder in Inneren welche hat, die nicht so richtige Togoianer sind. Und dann kann man diesen Nationalismus benutzen. Das heißt ein Mechanismus. Und das ist im Programm der Nazis fest verankert, gehört natürlich nicht allein in das Programm der Nazis. Man könnte Staatsmänner auf der ganzen Welt daraufhin untersuchen. Wenn sie irgendeinen Mist bauen, ziehen sie die nationale Karte, den Joker. Die ganze Erziehung und Ausbildung muss darauf angelegt werden, ihm, also dem Jugendlichen, die Überzeugung zu geben, anderen unbedingt überlegen zu sein. Wenn Sie Filme aus der damaligen Zeit sehen, drückt sich das körpersprachlich aus. Sie erkennen diese Körpersprache, wenn Sie ein bisschen geschult sind. Dieses unbedingt überlegen sein wollen, ich will das jetzt nicht anfangen zu beschreiben, weil das sonst vereinfacht ist, aber gucken Sie sich mal die Filme an, wie der Kopf ist und das Kinn nach vorne und die Körperhaltung ist systematisch geschult worden, wie man als Nazi auftritt, weil man ja überlegen ist, wenn eine etwas unterlegene Körperhaltung natürlich ganz anders aussieht. Das wurde systematisch eintrainiert durch Übungen in der Schule, HJ und so weiter. Nun wurden die Leute natürlich nicht nur als Deutsche angesprochen, sondern auch mit dem Deutsch könnte man ja sagen, okay, da sind auch viele zugewandert und so und dann ist dann doch so ein Durcheinander entstanden, was weiß ich, die letzten 600 Jahre in Deutschland. Man hat die Kategorie der Rasse hinzugenommen und nur die rassenreinen oder rassenperfekten arischen, da gab es 6 Unterrassen, das habe ich Ihnen schon gesagt, dass das keine Logik hatte, aber irgendwie hat man mit dem Begriff Rasse operiert und die Rassen waren mit dem Begriff Deutsch. Den kannte jeder, das hat jeder verstanden, sehr eng verbunden mit der Rasse, das hat niemand so recht kapiert, nur dass die Zigeuner und die Juden nicht dazugehören, das war klar. Ja? Die Einzelheiten mit der Rassentheorie und wo die herkamen, haben wir ja bei Valentin Sänger letzte Sitzung gesehen, als dieser Lehrer den Schädel da vermessen hat mit irgendwelchen Berechnungen, da hat kein Mensch durchgeblickt. Aber, dass man besser ist von Geburt aus, weil man einer bestimmten Rasse angehört, das kommt gut. Da müssen Sie nun mal gar nichts tun, Sie können auch nichts dran ändern, Sie haben dann halt gelitten und zwar nicht nur im übertragenen, sondern im wörtlichen Sinne des Wortes, Sie wurden dann eben freigegeben für alle möglichen Schikane bis hin zur Ermordung. Dieses Deutschtum mit dem Rassengedanken im Hintergrund war 1910 schon in Schulkonferenzen weitgehend umgestellt worden, 1890 fand die erste große Schulkonferenz statt mit Kaiser Wilhelm, um das Deutschtum in die Unterrichtsstoffe mehr einzubauen. Bisher waren die gebildeten Leute eher für die alten Griechen und Lateinisch. Hat auch was mit der katholischen Kirche zu tun. Und jetzt wurde also ab 1890, Schub, Weimarer Republik, jetzt in der NS-Zeit massiv festgelegt, was Hitler in Mein Kampf verkündet hatte. Planmäßig ist der Lehrstoff nach diesen Gesichtspunkten aufzubauen, planmäßig die Erziehung so zu gestalten, dass der junge Mensch beim Verlassen seiner Schule nicht ein halber Pazifist, Demokrat oder sonst was ist, sondern ein ganzer Deutscher. Sie spüren diese Rhetorik, halb ganz, verächtlich über Pazifisten, Demokraten und dann dagegen gesetzt der ganze Deutsche. Dann wird dereinst ein Volk von Staatsbürgern entstehen, miteinander verbunden und zusammengeschmiedet durch eine gemeinsame Liebe und einen gemeinsamen Stolz. Unerschütterlich und unbesiegbar für immer. Wenn das vielleicht bei mir ein bisschen krass rüberkommt, wie die Mehrheit der Menschen damals die Nazis unterstützt hat, die Mehrheit der Deutschen, möchte ich hier mein Lieblingssprichwort, ein deutsches, gut deutsches, ganzes Sprichwort zitieren, was Sie sich bitte merken. Vielleicht kennen Sie es auch schon. Dummheit und Stolz, wer kennt's? Niemand? Interessant. Wachsen auf einem Holz. Stand früher mal so auf so Kalenderblättern, so wie mit dem Hut in der Hand, kommt man durchs ganze Land, das habe ich nie kapiert. Aber Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz, das ist ganz interessant, weil dass man sich freut über eigene Leistung, ist ja eine Sache, man kann das vielleicht auch Stolz nennen, müssen jetzt nicht an den Wörtern rumarbeiten. Aber gemeint ist ja, dass man im Grunde stolz auf etwas ist, wo man nichts für kann. Man kann sich ja freuen, wenn irgendeine Mannschaft gewinnt. Ob man dann stolz drauf ist, wenn man nicht mitgespielt hat, ist eine andere Frage. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Nationalismus sich nicht nur zum politischen Propaganda nach innen eignete, um den Leuten zu schmeicheln, zu sagen, ihr seid was Besseres und niemand hat ihnen das bisher so gesagt wie der Hitler, also fanden sie ihn toll. Wir redeten öfter darüber, dass das Schmeicheln so wichtig ist. Nein, dieser Nationalismus, und das ist eben der Unterschied zu kleinen Staaten, richtete sich nach außen und diente dazu, zu begründen, warum man andere Länder überfällt. Das ist ja schwierig, man könnte ja sagen, Nationalismus ist einfach, man hat halt da sein Land und Feierabend. Macht vielleicht die Grenzen dicht, lässt niemand rein. Auch schon komisch, aber immerhin passt es ja eigentlich gar nicht zur Idee, dass man dann nach Polen, nach Frankreich marschiert, nach Russland bis in die Ukraine und so weiter. Was hat das mit nationaler Idee eigentlich noch zu tun? Ich meine, das ist nackter Imperialismus. Wie kann man das begründen? Ja, ihr Leute, die Welt ist ungerecht. Stimmen Sie noch zu. Warum ist sie ungerecht? Wir haben so und so viele Millionen Deutsche mit so wenig Land. Und da gibt es andere wie die Russen, die haben vielleicht dreimal so viel Bevölkerung, aber 20-mal so viel Land. Finden Sie das gerecht? Was antwortet man? Nein. Und schon ist der Finger, der Fuß oder was auch immer, in der Wunde und in der Tür. Metaphern sind immer schwierig. Man hat also die Parole vom Volk ohne Raum ausgegeben, hat gesagt, das ist eine geschichtliche Ungerechtigkeit. Man hat immer an den Gerechtigkeitssinn der Leute, wie verquer es auch war, appelliert und hat gesagt, also da ist so viel Platz und das sind so primitive Menschen, Sklaven. Also wir waren schon mal da und haben auch schon noch Minderheiten in dieser Ecke da. Und die haben da richtig aus dem Land was gemacht. Wir müssen da in den Osten, da sind große Räume. Mit den Franzosen haben wir auch noch ein Hühnchen zu rupfen, das liegt an früher. Die haben uns da im Ersten Weltkrieg ganz viele Sachen genommen, die müssen uns wiederholen. Also man hat durchaus argumentiert, warum das deutsche Volk den ihm gebührenden Grund und Boden auf der Erde gesichert werden muss. Stellen Sie sich das bitte vor, versetzen Sie sich rein, Sie kriegen das als Jugendlicher so scheinbar plausibel erklärt, dass man nicht in eine fremde Wohnung reingeht, weil die größer ist, so eine ganz simple, einfache Regel, die Sie als Jugendlicher gelernt haben. Vielleicht haben Sie es auch schon als ungerecht empfunden, man knüpft jetzt daran an, wurde also außer Kraft gesetzt, dass Länder ihre eigene Geschichte und ihre eigenen Grenzen und ihre eigene Entwicklung haben, wurde über Bord geworfen und man durfte eben, weil man so ein kleines Volk, ein großes Volk mit kleinem Raum ist, eben in anderen Ländern einmarschieren. Also schon deutlich wird in Hitler Mein Kampf ausgesprochen. Wir haben darüber geredet, dass in den Schulen die Lehrer diese Schrift geschult haben, in Schulungslagern und also dieses Buch kannten. Dieses Märchen, dass niemand das Buch kannte, ist bei den Lehrern deutlich widerlegt. Wurde die Vernichtung Frankreichs und die Unterwerfung Russlands und der untertanen Randstaaten deutlich ausgesprochen. Das war nun kein Geheimnis. Sie wissen aus der Pädagogik, man muss auch handeln, nicht? Da lernt man mehr beim Handeln. Die Reformpädagogik hat uns das erklärt, lange vor den Nazis. dass man besser lernt, wenn man etwas auch tut. Und diese Idee von der Blutreinheit und der Rassenreinheit, um die wirklich pädagogisch in die Köpfe der Leute reinzukriegen, hat man diese Ahnentafel und Stammbäume und so weiter, die Kinder forschend erstellen lassen. Das war, damit sie selber handeln und sich damit beschäftigen und ihnen das nicht nur vom Katheder, von der Pult des Lehrers erzählt wird. Also sie haben auch Methoden eingeführt, dass sich jeder, aber auch jeder in der Schule mit dieser Theorie von Blutsreinheit und Rasse und Gesundheit beschäftigt. Ich lese das Zitat vor, nehmen Sie dann dran oder vorher noch? Ich gebe Ihnen nochmal, das konnte man, glaube ich, nicht verstehen.
Und zwar Hitler war ja braunhaarig und klein und hat gehinkt und ich wollte mal wissen, wie er das mit seiner Ideologie verkauft hat.
Also Sie sehen den wunderbaren blonden SS-Mann und den deutschen Jungen und das deutsche Mädchen mit blonden Zöpfen und dann gucken sich die Führungsriege des NS-Staates an. Der Goebbels war das, der da gehinkt hat und so klein und Dings war. Dieser Hitler war auch nicht gerade der Typ des blonden Arias und dann der überfette Goebbels, nur auch nicht flink wie ein Göring. Auch nicht fliegen wie ein Windhund, ja? Wie kann das funktionieren? Das ist echt ein Phänomen, ja? Das war nur gerade das Gegenteil von der blonden Bestie, die Sie da beschworen haben. Aber, Trick 17 mit Selbstüberlistung, wir haben ja 6 Bestandteile der arischen Rasse und da gibt es eben auch Dunkelhaarige, sonst hätte die Theorie in Deutschland nicht gewirkt und in Bayern und so nicht, sondern nur in Norddeutschland. Es gab schon so Streit zwischen Norddeutschen und Süddeutschen. Die Norddeutschen haben sich immer als etwas blonder und besser gefühlt, aber der Joker war, es kommt eigentlich nicht aufs Aussehen an, sondern aufs Blut und auf den Charakter. Damit hat man einen Ausweg gehabt. Wenn also jetzt jemand, es gab wirklich Verrückte nach dem Zweiten Weltkrieg, die haben gesagt, der Hitler, der war gar kein Arier, der war eigentlich Jude, deswegen hat es der Krieg verloren. Also es gibt keine Verrücktheit, die es nicht gab. Sie hat doch schon gesehen, dass der Hitler jüdisch aussah. Also das Phänomen, dass man nicht nach dem Äußeren gehen kann, haben die Nazis ausgehebelt, indem sie krude Theorien über 5, 6 verschiedene Bestandteile der Rassen, wo es auch Dunkelhaarige gibt, entwickelt haben. Und sie haben als Joker immer dann den Charakter angewandt und haben gesagt, eigentlich liegt das im Blut. Gene konnte man DSN-Tests damals noch nicht machen. Das Blut wusste man, kann man nicht nachweisen, ob jemand jüdisch ist oder nicht. Aber das stand für diesen genetischen Ansatz, dass die Menschen dieses propagierte Bild des blonden, stämmigen Soldaten und das Gegenbild der Führungsriege der NSDAP geschluckt haben, gehört zu den Irrationalitäten, die heute quasi nicht zu verstehen ist. Ja? Das ist zwar theoretisch von denen ein bisschen aufgearbeitet worden, aber es gehört einfach dazu, dass wenn sie einen bestimmten Status erreicht haben an Verrücktheit, sie jede weitere Verrücktheit überhaupt nicht mehr als Verrücktheit erkennen können. Das ist einfach das Phänomen der Irrationalität. Wenn die Irrationalität einmal akzeptiert ist, dann spielt die normale menschliche Logik auf einmal keine Rolle, sondern verrückte Theorien, wie in kleinen Sekten, werden eben geglaubt, in diesem Fall von der großen Mehrheit der Bevölkerung. Das Phänomen, das man einerseits offen ausgesprochen hat, aber taktisch manövriert hat, möchte ich Ihnen auch unbedingt, bevor wir auf das Frauenbild der Nazis zu sprechen kommen, das gehört zu dem Männerbild natürlich dazu und das Biologistische wird sich dort widerspiegeln, aber das Feindbild Nummer 1, wir werden in Vorlesungen, in 2 Vorlesungen uns über Antisemitismus auseinandersetzen, waren natürlich damals die Juden, nicht die Zigeuner spielten kaum eine Rolle. Die Erbkranken auch, die hat man aber nicht so als Feinde angesehen, weil die aus der eigenen Rasse kamen. Die hat man mal bedauert, mal hat man gesagt, die kosten so viel Geld. Aber der eigentliche Feind, der bedrohlich und aggressiv war, das waren die Juden. Und wie geht man mit denen um? Wie drängt man die langsam Stück für Stück zurück? Die waren ja nun zu einem großen Teil in Deutschland gut verankert, also 300.000 über hunderte von Jahren in Deutschland. 100.000 waren in den letzten 100 Jahren dazugekommen und 100.000 hatten keinen deutschen Pass und waren aus den ehemaligen sogenannten deutschen Gebieten, aus Polen noch dazu, von den 500.000 in Deutschland. Aber die konnten sie nicht so einfach wegschieben. Und Goebbels hat das jetzt erklärt. 1935, wissen Sie, kamen die Nürnberger Gesetze. 1933 war der erste Boykott gegen die Juden. Da gingen also die Hetze los. Und 1935 hat man dann die Rasse der Juden definiert. Und da gab es so übereifrige Nazis. Die sagten, wir müssen die gleich alle rausschmeißen, weg mit denen. Und hat so Druck von unten gemacht. Ein Nazi hat versucht, den anderen zu übertreffen. Und Goebbels hat gesagt, gemach. Ich erkläre euch mal, wie das funktioniert. Das wollen wir uns auch mal anhören. Denn die Geschichte der Nazis ist die Geschichte ihrer Unterschätzung. Die Vorstellung, dass alles nur spontan und nicht planmäßig bei denen gegangen ist, bestimmt natürlich zum Teil, wurde improvisiert, aber zum Teil wurde auch sehr planmäßig vorgegangen. Und dieses Dokument, ein Tondokument, macht das klar. Ich muss es ganz schnell aufrufen. So.
Dann dürfen Sie sich wundern, wenn Sie kämpfen. Wenn Sie ihm keine Chance mehr bieten, dann muss das immer offen lassen. Wie zum Beispiel gestern in meisterhafter Weise der Führer das in seiner Rede getan hat. Wir hoffen, dass mit diesen Judengesetzen nun die Möglichkeit besteht, ein erträgliches Verhältnis zwischen dem deutschen und dem jüdischen Volk herbeizuführen. Das nenne ich geschickt. Das ist gekonnt. Wenn man aber gleich dahinter gesagt hätte, so, das sind die heutigen Judengesetze, dann sollte man nicht glauben, dass das alles ist. Nächsten Monat, da ist gar nichts mehr dran zu ändern. Nächsten Monat kommen die Nächsten. Und zwar so, wie es ihr bettelarm wieder im Ghetto sitzt, ja. Dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die Juden die ganze Welt gegen uns mobil machen. Wenn Sie ihnen aber eine Chance geben, eine geringe Lebensmöglichkeit, dann sagen sie die Juden, ah, wenn sie jetzt im Ausland wieder anfangen zu hetzen, dann wird es noch schlimmer. Also Kinder, seid doch mal still, vielleicht geht's doch. Und vor allem die Juden laufen uns ja nicht weg.
So, mit dieser offen zynischen Mentalität, wobei man sich fragt, was schlimmer ist, der Goebbels oder die Leute, die da lachen und klatschen. Und diese Art von Humor ist einer meiner Spezialthemen, die Nazis und Humor. Weil das natürlich kein Humor ist, aber man arbeitet damit. Wir haben ja schon über heutige Comedy geredet. Diese Art, scheinbar mit Humor zu arbeiten, war bei Goebbels besonders ausgeprägt. Sein rhetorischer Stil ist sozusagen wegweisend. Wenn heute einer Demagoge werden will, muss er bei Goebbels in die Lehre gehen. Diese Art, wie er das dort erklärt und erzählt, diese Souveränität, der versucht auszustrahlen, dass sie das alles planen und im Griff haben, war ja so falsch nicht. Genauso haben sie es gemacht. Und genauso hat ein Großteil der jüdischen Bevölkerung erstmal reagiert. Die Klügeren, die politisch Engagierten, haben das natürlich eher erkannt. Und wer eben an dieses Deutschland geglaubt hatte, vielleicht im Ersten Weltkrieg sogar als jüdischer Soldat gekämpft hat, konnte sich nicht vorstellen, dass einer so zynisch ist wie der Goebbels und Stück für Stück nach der Salamitaktik vorgeht, bis in die Vernichtungslager. Gibt es eine Frage? Nein. So. Wir haben ein bestimmtes Frauenbild. Wir können jetzt damit uns auseinandersetzen. Das ist ein neuer Abschnitt jetzt in der Vorlesung. Dass Sie bitte mitnehmen, dass es nicht nur eine Taktik der Nazis gab. Sie haben eben, glaube ich, Goebbels ganz gut verstanden. Auch was die Frauen angeht, hat man immer auf zwei Karten gesetzt, wie mit der Religion. Es gab Nazis, die gegen die Religion geschimpft haben. Die wurden dann von anderen Nazis, die gesagt haben, wir dürfen die Kirche und die katholische Kirche und die evangelische Kirche nicht vergrätzen, wieder kritisiert. Hitler hat dann von den deutschen Christen und von dem positiven Christentum gesprochen, egal ob evangelisch und katholisch, das spaltet unser Volk. Aber dann gab es trotzdem diese Himmler-Leute, die da mit Tibet und Dalai Lama und irgendwelchem esoterischen Zeug rumgemacht haben. So war das beim Frauenbild auch ein bisschen. Da gab es so die extremen Chauvis, die sozusagen jetzt durch die Nazi-Uniform aufgestachelt, ich zeige Ihnen gleich so einen, absolut durchgeknallt waren und frauenfeindlich direkt ausgesprochen haben. Das fanden andere taktisch falsch, weil man musste die Frauen ja auch für den Nationalsozialismus gewinnen, hatte einen nationalsozialistischen Frauenbund, der mit positiver Darstellung der Rolle der Mutter und so weiter die Frauen für Nazi-Deutschland gewinnen wollte und nicht mit Beschimpfungen. Machen Sie sich also bitte klar, dieses guter Kopf, böser Kopf-Prinzip, was Sie aus jedem Krimi kennen, dass das auch in der Nazi-Propaganda benutzt wurde. Die sind durchaus nicht eingleisig immer auf derselben Schiene gefahren. Wenn man das nicht versteht, kommt man mit den Tricks von diesen Nazis nicht zurecht und denkt, das sind die guten Nazis, das sind die bösen Nazis. Wir haben also erstmal gerade in den ersten Jahren natürlich die Frau als Mutter und jetzt kommt ein Problem. Die Männer sind alle weg. Krieg. Ja, was ist jetzt mit Heim und Herd? Zack, Wendung. Frauen in die Berüstungsbetriebe. Front an der Heimat. Halbsoldaten sozusagen. Und jetzt haben nach 45 viele gesagt, naja, das war dann zwar schlechter Krieg, aber irgendwie haben sich die Frauen durch den Krieg doch emanzipiert, sind selbstbewusster geworden, weil sie die Männerberufe ausüben mussten. 3, 4, 5 Jahre lang. Eine irre Geschichte, nicht? Subjektiv war das schlecht, das Nazi-Regime, aber objektiv hat der Krieg die Frauenemanzipation gefördert. Müssen wir uns mit auseinandersetzen. Nachkriegsgeneration, Frauen. Tatsächlich haben eben Frauen in der NS-Zeit durch den Krieg bedingt die Rolle von Männern im großen Umfang übernehmen müssen. Dieselbe merkwürdige Argumentation wurde für den Bund Deutscher Mädchen ausgeführt von Hermann Giesecke in seinem Buch Hitlers Pädagogen, der behauptet, durch die BDM, das hatte ich Ihnen vorgetragen, werden angeblich die Mädchen emanzipiert, weil sie aus dem Patriarchat, aus der Familie von ihrem Vater rauskamen und in diesem Bund Deutscher Mädchen sich emanzipieren konnten von der Familie und von dem Vater. Auch hier wird wieder an eine reale Situation angeknüpft, um nach 45 zu sagen, also so schlimm war es eigentlich nicht, das Gute war, und dann wird aufgezählt, BDM, die Emanzipation der Frauen mit der Autobahn, das hatte sich dann irgendwann doch erledigt. Diese beiden Argumente sind ausgesprochen gefährlich, weil sie mit der objektiven Realität argumentieren und nicht verstehen, dass die Indoktrination wechselt. Die Frage, ob es der Vater, dem man als BDM-Mädchen entkommt, wirklich schlimmer ist als diese BDM-Führerin. Und ob die Indoktrination an Herd und Küche wirklich schlimmer ist als die Indoktrination in einem Rüstungsbetrieb, wo eben täglich dann die Kriegsberichte in der Fabrikhalle vorgespielt werden. Das wären die Gegenargumente, die wissenschaftlich zu prüfen wären, wenn einer mit der Wissenschaft argumentiert und sagt, das NS-Regime war eine Modernisierung und hat doch auch gute Seiten gehabt. Ein solcher böser Nazi, der auch als solcher leicht zu erkennen war, aber in das Spiel da reingeholt, wurde nachgespielt, das ist eine wahre Geschichte in dem Film Weiße Rose. Tatsächlich hat diese Rede in München in der Universität stattgefunden und zu dem einzigen Studentenprotest geführt, den es in der NS-Zeit in Deutschland gab. Dazu muss ich ganz kurz sagen, das war in anderen Ländern anders. In Norwegen haben die Studierenden nach der Besetzung alle gekämpft und gestreikt und sind fast vollständig nach Buchenwald in das KZ deportiert worden. Auch in Prag an der Universität gab es einen riesigen Aufstand der Studierenden. Mehrere tausend sind dann verhaftet worden und die Universität, die tschechische Universität, ist geschlossen und nur der deutsche Teil der Prager Universität ist ausgebaut worden von deutschen Wissenschaftlern, Nazi-Wissenschaftlern. Wir haben also zwei Länder, wo die Universitäten eine bedeutende Rolle im Kampf gegen die Nazis gespielt haben, Norwegen, Oslo und Prag. Und in München, in Deutschland, war der einzige Studentenprotest hier an dieser Universität. Das war schon während des Krieges. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, was möglich war, und das ist aber, das habe ich ja hinzugesagt, nicht die einzige Propaganda der Nazis war, erlaube ich mir auch hier einen kurzen Ausschnitt von 2 Minuten. Vorzustellen. So. will nicht. Titel, Titel, Titel.
Schlag einer großen Zeit. Als geistige Vorhut an den Fronten unseres Vaterlandes.
Frauen sitzen im Rang, wissen Sie das nicht?
Haben Sie die immerwährende Aufgabe als Vertreter für uns alle. Deshalb geht mein Appell an die weibliche studentische Jugend. Ihr Arbeitseifer in allen Ehren, meine Damen. Aber die Deutsche Universität ist keine Rettungsanstalt für höhere Töchter, die sich den Pflichten des Vaterlandes entziehen wollen. Es wäre wohl besser, die Studentinnen würden sich auf ihre Aufgaben als Frau besinnen und unserem Führer in jedem Universitätsjahr ein Zeugnis in Gestalt eines strammen Sohnes vorweisen. Ich kann ja verstehen, wenn einige Mädels glauben, sie müssen studieren, weil sie nicht hübsch genug sind, um einen Verehrer zu finden. Aber ich kann Sie beruhigen, meine Damen. Ich kann Ihnen gern meine Adjutanten zuweisen. Und ich kann Ihnen ein erfreuliches Erlebnis versprechen.
So, also das war eine Variante, die sozusagen nicht richtig funktioniert hat, aber die Mentalität dieses Sexismus, Aufforderung zur Vergewaltigung, faktisch, ich schicke meine Adjutanten, war natürlich tagtägliche Praxis in den besetzten Gebieten, wo die Soldaten dann nicht deutsche Mädchen als Zuhörer hatten, sondern das ist ja ein Phänomen, wenn Sie in der Literatur schauen, Thema Krieg und Vergewaltigung, ob Sie da was über deutsche Soldaten finden oder ob dann es immer um dunkelhäutige Amerikaner oder um Russen geht, ist ganz interessant, die Proportionen sich mal anzuschauen. Diese Aufforderung zur Vergewaltigung, die Praxis der Vergewaltigung von faschistischen oder nationalsozialistischen Soldaten kam ja hier in diesem Typ da, der sich vergaloppiert hat in der Universität, deutlich heraus. Das männliche Überlegenheitsgefühl, der Stärkere hat Recht und muss den Schwächeren unterwerfen. Das ist natürlich eine Maxime, die bei der biologischen Unterscheidung von Mann und Frau eine Logik entfaltet. Das Vernichten nicht, aber das Unterwerfen, und Sie sind glücklich dabei. Ein erfreuliches Erlebnis versprechen, wenn Sie hingehört haben, was dieser Adjutant da geredet hat. Wir haben also durchaus ein Problem, was vielleicht auch heute nicht bekannt ist, dass Menschen, die diskriminiert und lächerlich gemacht werden, natürlich auch Opfer von Gewalt sind. Das betrifft jetzt nicht nur Menschen mit einer anderen Hautfarbe, als was sich der normale Deutsche so vorstellt, oder eine andere Nationalität oder eine andere Religiosität, das betrifft auch das andere Geschlecht. Die Anzahl der Vergewaltigungen in einem zivilisatorisch hoch sich einschätzenden Land wie Deutschland, Frankreich, England, Amerika ist ungeheuer hoch. Das Gefühl, abends als Frau überfallen zu werden, dass sie kann jeder nachvollziehen, wenn man in der letzten U-Bahn sitzt, spürt man das auch als Mann, dass man weiß, sie muss jetzt eigentlich Angst vor dir haben, obwohl man nichts Böses tun will, weil ja in dieser Gesellschaft man damit rechnen muss. Und die Zahlen, die Statistik zeigt, dass es nicht einfach um Späßchen Männer, Frauen geht, die sich ein bisschen necken, und ein bisschen Quatsch übereinander machen, sondern die Frauendiskriminierung ist ein hochkrimineller Tatbestand. Wir haben eine faktisch riesige, auch unaufgeklärte, nicht in der Kriminalstatistik, aber auch dort in hohen Zahlen auftretende Anzahl von Gewalt gegen Frauen bis hin zur Vergewaltigung von Frauen und Tötung von Frauen durch Männer. Wir haben also mit dem Phänomen, der Stärkere hat Recht, der Schwache muss sich unterwerfen, es durchaus nicht nur mit den klassischen Themen, die wir von den Nazis gewohnt sind, also Nationalismus und Rassismus zu tun, sondern die Unterdrückung der Frauen bis Gewaltanwendung liegt in der Logik der biologistischen Argumentation und ist geschichtlich bis heute aktuell in Statistiken wissenschaftlich nachzuweisen. Das ist wieder ein Punkt, wo Sie hoffentlich verstehen, das war nicht typisch Nazi. Sondern das Typische am Nazi war, dass sie alles Schlimme, Reaktionäre, Üble, was es überhaupt gab, gebündelt haben. Einschließlich der Tatsache, dass man einmal die Frau lobt und sie andermal sozusagen zur Unterwerfung ausschreibt. Das kombiniert sich natürlich dann bei den Frauen, die man noch mehr verachtet, weil sie keine deutsche Frauen sind. Das zusammengefasst bedeutet, Kern der Methode Nazi-Propaganda war nicht diese Beschimpfung, die Sie eben gesehen haben, sondern das Lob, die Ausnutzung des Minderwertigkeitsgefühls. Ein innerer Widerspruch, ähnlich wie das Problem, was die Kommilitonin angesprochen hat, dunkle Haare und trotzdem irgendwie reinrassig arisch, wie geht das, war die Ideologie, Frauen zurück an den Herd und die Realität, Frauen in die Fabrik. Das haben die aber durchgesetzt. Die Frauen in der Kriegswirtschaft, ein ganz wichtiges Thema, 3-4 Jahre, vor allem die letzten 2 Jahre im Krieg, einfach das Erlebnis der Großelterngeneration. Und wir haben auch darüber gesprochen, wenn auch kurz, weil das jetzt nicht das Hauptthema war, dass der Bund Deutscher Mädchen Abstand zur Familie erzeugen konnte. Man konnte mehr von zu Hause weg, war damit der Nazi-Indoktrination besser ausgesetzt. Wenn man aber einen tyrannischen Vater hatte, also einen Patriarch, dann konnte das schon als angenehmer empfunden werden. Und darauf spekulierte natürlich auch die Nazi-Organisation. Besseren Zugriff. Und gleichzeitig scheinbar das Selbstbewusstsein dieser BDM-Mädchen zu stärken. Ich weiß nicht, welches Bild vom Nazi Sie im Kopf haben, aber in der Regel werden Sie natürlich den männlichen Nazi im Kopf haben. Das hängt auch damit zusammen, dass natürlich die Kriegsverbrecher und die Kriegsverbrechen, die im zeitlichen Rahmen des Krieges in anderen Ländern durchgeführt wurden, ja nun nicht in erster Linie von Frauen durchgeführt wurden. Die Prozesse gegen Kriegsverbrecher waren zu 95% Prozesse gegen Männer. Und so entsteht die Frage, ich habe ja gerade über die Unterdrückung der Frau gesprochen, inwiefern waren die deutschen Frauen Opfer der Nazis? Muss man die nicht in eine Reihe stellen mit den unterdrückten Bibelforschern, Homosexuellen oder anderen Gruppen? Auch wenn man sie nicht alle vernichtet hat, wie die Sinti und Roma und die jüdische Bevölkerung, waren die deutschen Frauen nicht Opfer dieses sexistischen Macho-Nazi-Regimes? Kriegsverbrecher waren doch die Männer, was ist mit den Frauen? Eine Untersuchung und eine Debatte dieser Frage erst in den letzten 15, 20 Jahren verschärft zwischen verschiedenen Wissenschaftsbereiche, die sich um die Genderfrage, also um die Geschlechterfrage kümmern, ist also zu diesem Thema ausgebrochen. Und völlig unstrittig ist, dass die Mehrheit der Mordverbrechen im Krieg begangen wurde, aber die großen Mordverbrechen im Land, die Euthanasie, auch im großen Umfang vom weiblichen Pflegepersonal. Wir hatten einige wenige KZs, in der auch Frauen Aufseherinnen waren, während auch wesentlich weniger Frauen inhaftiert waren innerhalb Deutschlands, Ravensbrück, KZ Ravensbrück, gab auch aufsehenserregende Prozesse gegen eine Aufseherin, die unter dem Namen die blutige Bertha bekannt war. Dieses Bild haben Sie bestimmt in Schulbüchern oder irgendwo schon mal gesehen. Aber in dieser Hinsicht waren die Männer eindeutig dominierend, die Nazi-Männer, was die direkten Verbrechen anging. In den Heilanstalten, Krankenhäusern, aber auch in der Lehrerschaft die Sonderschullehrerinnen, die an der Auslese, an der Selektion beteiligt waren, um zunächst zu sterilisieren und dann die Kinder in den Krankenhäusern und Psychiatrien zu ermorden, das waren in der Tat überwiegend Frauen. Das ist also ein Problem, was offen diskutiert wird, wo Sie vielleicht noch nicht drüber nachgedacht haben, aber was zu der ganzen Frage dazugehört, wie weit eben dann, das gibt ja auch eine Doppelrolle hier und da, wie weit waren die deutschen Frauen beteiligt? Stimmt die Einschätzung, dass sie noch fanatischere Nazis waren als die Männer? Also diese psychoanalytischen Erklärungsversuche der Ausstrahlung von Hitler als unverheirateter Mann und solches Zeug. Ob das nun eine Rolle spielt oder nicht, ist unheimlich schwer zu beweisen. Natürlich gibt es auch ernste Untersuchungen, die sich der Frage gestellt haben, wie konnte diese Männerriege, dieser Hitler, dieser Goebbels, dieser Göring, die deutschen Frauen begeistern? Was war bei denen fehlgeleitet? Wie kann das denn funktionieren? Weil sie ja nun nicht gerade dem klassischen Filmstars entsprachen. Auf jeden Fall, die Frage ist eine eigenständige Frage und muss auch eigenständig behandelt werden. Welche Rolle spielten nicht nur diese Männer, sondern auch die Frauen in der NS-Zeit? Inwieweit waren sie in einzelnen Bereichen auch Opfer? Wirkliche Opfer waren die verfolgten Frauen, die im Widerstand waren, die jüdischen Frauen und die Frauen der Sinti und Roma. Hier gibt es keinen Zweifel und über die Rolle ist eben auch, das spiegelt sich dann in der Zahl der Publikationen wieder, wenn Sie so eine Aufarbeitung durchführen, indem Sie in der Deutschen Bibliothek mal durchgehen, wie viele Bücher über was erschienen wird, spielt natürlich die Qualität der Bücher auch eine Rolle, aber wenn Sie sehen, darüber gibt es 500 Bücher und da gibt es 3, das sagt ja schon was. Das heißt, es war nicht so sehr das Objekt der Forschung. Es hat die Leute, die wissenschaftlich arbeiten, nicht so interessiert. Also, die besondere Verfolgungsgeschichte der Frauen und ihre Demütigung der Sinti und jüdischen Frauen und der Widerstand ist natürlich in der Haft klar. Man wird mit Vergewaltigung bedroht. Sie sind auch durchgeführt worden von den deutschen Soldateska. Und man hat zusätzlich zu der Folter, die auch natürlich die männlichen Leute haben, das Problem der weiblichen Folter, also der Folter gegen Frauen. Und die Verfolgten waren als Frauen natürlich mit dieser Angst immer konfrontiert. Das Männerbild ist im Kontrast dazu festzuhalten. Wir hatten jetzt diesen typischen Patriarch, der mit Gewalt droht, der da in der Uniform geredet hat. Wir haben darüber gesprochen, dass es auch andere Formen gibt, die männliche Überlegenheit zu demonstrieren. Wir wissen, dass das auf Gewalt beruhende Männerbild logischerweise durch das Soldatenleben geschürt wird. Das müssen Sie im Moment mal überlegen. Mir jetzt egal, wie Sie generell zu der Frage Militär oder sowas stehen. Wir haben hier eine Vorlesung für Pädagogik und wissen, wenn ein Mensch 3-4 Jahre eine bestimmte Tätigkeit ausübt, passiert im Gehirn irgendwas. Wenn Sie 3 oder 4 Jahre Krankenschwester sind oder Chirurg oder Militär, Soldat, Flugzeugpilot, was auch immer, Lehrerin, Lehrer, Leiter eines Jugendheims, irgendwas passiert da in ihrem Kopf. Sie gewöhnen sich an bestimmte Mechanismen. Das ist nicht völlig unvermeidlich, aber erstmal müssen Sie das wissen, dass die Tätigkeit der Menschen die Menschen prägt. Und wenn Sie 3-4 Jahre lang Soldat sind oder das als Berufsbild haben, sind Sie natürlich jemand anders, als wenn Sie Dichter sind und Gedichte schreiben. Das ist so trivial, wie ich das sage, liegt das auf der Hand. Der Militarismus hat natürlich das Bild des starken Mannes verstärkt. Wir werden noch eine Sitzung über Homosexualität und Unterdrückung auch haben. Die männliche Homosexualität, unabhängig von Liebe, sondern rein auf Gewalt und Vergewaltigung beruhend, ist natürlich in Institutionen, die sowieso autoritär strukturiert sind, wie das Militär, an der Tagesordnung. Gleichzeitig haben wir ein Bild propagiert, den arischen Mann als blonde Bestie. Die Problematik, dass das nicht funktioniert, wurde heute ja auch schon aufgeworfen und die Realität hat gezeigt, es hat funktioniert, auch wenn es logisch nicht funktionieren kann. Wir kommen zu der Organisation der Nazis, dem NS-Frauenbund. Das war ursprünglich nichts Neues, Mutterpflichten, Opferbereitschaft, das finden Sie alles. auch in den Schulbibeln, Schulfibeln, nicht Bibeln, in den Schulfibeln, in der Weimarer Republik und im Kaiserreich. Aber jetzt kommt dazu die Aufgabe für die Frauen, die immer wieder betont ist. Lass dich nur mit deinesgleichen ein. Bleib rein, bleib sauber, bleib arisch. Und der Mann ist der, der dich beschützt. 35 würde mich schämen, ein deutscher Mann zu sein, wenn jemals im Falle eines Krieges auch nur eine Frau an eine Front gehen müsste. Denn die Natur hat die Frau nicht dafür geschaffen. Der Mann ist der Überlegene, der Beschützer. Und das veränderte sich stückchenweise, zumindest durch den Rüstungsbetrieb. Hier gab es auch für die Frauen Aufstiegsmöglichkeiten, weil ja eben die Männer alle wegfahren. Und hier kommt diese von mir nach dem Prinzip Didaktik der Wiederholung schon mehrfach angeschnittene Behauptung her, dass der Krieg angeblich indirekt der Emanzipation der Frauen genützt hat, weil sie eben aufgestiegen sind. Goebbels hat es versucht, vor 1933 zusammenzufassen. Diese Tagebücher von Goebbels sind nicht Tagebücher, wie Sie das vielleicht führen und da so ein kleines Schlüsselchen dran haben und das immer wegschließen, damit die Mama das nicht sieht. Der hat das Tagebuch geschrieben, weil er wusste und wollte, dass es später veröffentlicht wird. Also das ist so ein Unterschied. Das heißt aber Tagebuch. Man könnte es auch Goebbels Tageschronik nennen. Und er hat seine Gedanken dort niedergelassen für die Nachwelt, durchaus also für die Publikation gedacht. Der Führer entwickelt ganz neue Gedanken über unsere Stellung zur Frau. Der Mann ist Organisator des Lebens, die Frau seine Hilfe und sein Ausführungsorgan. Diese Auffassungen sind modern und heben uns turmhoch über alles deutschvölkische Ressentiment. Also er sagt, wir machen das modern, wir reden nicht einfach so von Frau und Mann wie früher, diese Deutschtümler und irgendwie so auf dem Land. Nein, wir machen das modern. Die Organisation des modernen Lebens erfordert eben einen, der es leitet und einen, der ausführendes Organ oder Hilfsorgan ist, und das sind die Frauen. Wenn wir an der Stelle schon verweisen, haben sie interessante Phänomene in der Religion zu dem Verhältnis von Mann und Frau, und zwar in allen Religionen. Ist interessant, diese Stellen zu analysieren, und auch die Übersetzungen sind interessant. Ein bisschen Ahnung haben sie ja. Ich will sie jetzt nicht bibelfest hier bringen, aber wo kommt die Frau her bei dem Adam? Bitte reinrufen. Ja, Rippchen. Für die Frankfurter. Ein komisches Bild, ne? Wenn man die aramäische und hebräisch, althebräische Übersetzung guckt, heißt, es wird aus demselben Knochen, aus demselben Fleisch gemacht, die Frau wie der Mann. Daraus ist aber gemacht worden, das ist ein Teil vom Mann. Das ist interessant, oder? Also wir haben ein Problem mit der Interpretation und Übersetzung von Texten. Wenn es irgendjemand gibt, der ein Buch der Bücher, also sein religiöses Buch, als absolut wortwörtlich nimmt, tut er ja so, als hätten da Menschen, vor allen Dingen Männer, nicht mitgewirkt, ne? Wenn Sie das wörtlich nehmen, wenn im Koran steht, es soll kein Wein getrunken werden, dürfen Sie ja immerhin Schnaps trinken. Irgendwas muss man ja interpretieren, wenn man was liest im Buch. Was ist gemeint? Ultraorthodoxe sagen, nur das gilt, was da steht. Da hat sich keiner was zu denken. Da steht, dürft kein Wein trinken, also Bier ist erlaubt. Wäre ja Quatsch. Merkt ja jeder, dass der Sinn ein anderer ist. Da steht nämlich eigentlich, du sollst dich nicht besaufen. Aber da wird nur der Wein genannt. Ja. Also, in dem Moment, wo Sie solche Bücher wortwörtlich nehmen und dann noch nicht mal die Übersetzung überprüfen und nicht wissen, wie im Laufe der Zeit die Dinge im Sinn verändert wurden. Noch ein zweites Beispiel, wie heißt denn jetzt? Du sollst nicht töten im 10 Gebote Moses oder du sollst nicht morden? Ja, Sie haben gesagt, du sollst nicht töten, ne? Luther-Übersetzung, schätze ich, viele. Ursprünglich heißt, du sollst nicht morden. Das war eine Erleichterung für alle Militärfahrer. Das Problem mit dem blond und dunkelhaarig haben natürlich auch die Militärfahrer im Krieg. Ja? Können die 10 Gebote noch zitieren? Du sollst nicht töten und jetzt ab in die Schlacht? Das ist ein Problem. War aber keins, komischerweise. Ich will an dieser Stelle klar machen, das große, tiefe, kulturelle, das hat mit Religion im eigentlichen Sinne gar nicht so viel zu tun, kulturelle Traditionen, Veränderungen in der Sprache, in der Übersetzung, in dem Mitmischen der verschiedenen zeitlichen Umstände. Damals gab es halt kein Bier, sondern nur Wein. Wenn man das nicht alles bedenkt, kann man auch, wenn man nicht religiös ist und mit Gewinn diese Bücher lesen will, gar nicht verstehen, um was es eigentlich geht. Und diese Vorstellung, dass die Frau dem Mann untertan ist, die Verführerin ist, ähnlich wie die Schlange, und dafür sorgt, dass der arme Mann aus dem Paradies mitvertrieben wird und all solche Dinge, spielt natürlich eine Rolle in der ganzen Diskussion über die monotheistischen Religionen. Wie wurde in dieser Zeit mit Übersetzungen und Veränderungen gearbeitet und was steht da nun wirklich drin und was ist gemeint? Die Analyse allein der wortwörtlichen Textstellen ist oft sogar ein Hindernis, den eigentlichen Sinn zu verstehen. Aber immerhin, Dinge haben ihre Wirkung. Und die Wirkungsgeschichte, einschließlich der nachweisbaren Interpretationen, ist ein eigener Teil der Wissenschaft. Ich kann also nachweisen, eigentlich steht in dieser Tora oder was die Christen sagen im Alten Testament, dass das nicht die Rippe gemeint ist, sondern dass das aus demselben Fleisch und Blut ist, die Frau wie der Mann. Also eigentlich eine Idee der Gleichberechtigung. Aber ich komme doch nicht um die Wirkungsgeschichte drumherum, dass jeder von dem Rippchen das im Kopf hat. Und ununterbrochen diese Sache durch die Weltgeschichte labert, dass die Frau da rausgenommen wurde. Also irgendwie so. Wir unterscheiden also die Analyse des Quellentextes oder des Urtextes von etwas mit der Frage, wie sich dann eine Wirkungsgeschichte, eine Fehlinterpretation oder sonst was verselbstständigt. Das ist ein wichtiger Punkt. Die NS-Ideologie ist nichts Neues. Kein einziger Punkt ist wirklich neu. Die Kombination ist es, die es ausmacht, und die Umsetzung, und das war das Fürchterlichste, in die Praxis. Ich will den Gedanken noch, was Frauen und Intellekt angeht. Ich komme gleich auf die Schachweltmeister zu sprechen, aber erst nochmal Hitler. Das Wort von der Frauenemanzipation ist ein nur vom jüdischen Intellekt erfundenes Wort. Hä, wie kommt er darauf? Wir empfinden es nicht als richtig, wenn das Weib in die Welt des Mannes eindringt, sondern wir empfinden es als natürlich, wenn diese beiden Welten geschieden bleiben. So, jetzt wären Sie mal dran. In der Nazizeit sind Sie in der Schule und sollen jetzt erklären, wie der jetzt auf Jüdisch kommt bei dem Zusammenhang. Es gab zwei große Bewegungen für Gleichberechtigung im 19. Jahrhundert. Das eine war die Gleichberechtigung der jüdischen Bevölkerung, die auch wählen und alle Ämter haben wollten. Das zweite war die Gleichberechtigung der Frauen, die auch wählen und gleichberechtigt sein wollten. Das heißt, der Begriff Emanzipation im ursprünglichen Sinne, nicht, dass beide den Abwasch machen, war ein politischer Begriff und es ging um die politische Gleichberechtigung aller Menschen in der Bevölkerung, aller Erwachsenen bei dem Wahlrecht logischerweise. Und das waren also die zwei großen Bevölkerungsteile, natürlich die Frauen noch viel größer, die auch in der Geschichte der politischen und sozialen Bewegungen oft nicht in ihrer ganzen Bedeutung erkannt wurden. Das war die Frage der Emanzipation der Juden als eine Selbstverständlichkeit und die Emanzipation der Frauen als eine Selbstverständlichkeit. Das galt nicht als selbstverständlich und natürlich wäre die Frage, hat die jüdische Emanzipationsbewegung sich um die Frauen gekümmert, laut Hitler ja, und hat sich die Frauenbewegung um die Emanzipation der Juden 1850 gekümmert. Das müssen wir hier nicht behandeln, Sie nehmen es nur als Idee mit, dass es Ihnen noch nie klar war, aber jetzt ist es Ihnen klar, dass es zwei riesige Gruppen gab, die nicht gleichberechtigt waren mit den anderen. Und so gibt es eine komische Verbindung indirekt beim Hitler hier von Emanzipation der Juden und Emanzipation der Frauen. Und die Juden, das waren ja die Schlauen, das ist ja auch immer so lustig. Der Werner Fink wurde mal gefragt, ob er Jude sei, weil er sich für die so einsetzt, und hat er antwortet, nein, ich sehe nur so schlau aus. Das heißt, dieses Mythos, dass die Juden alle schlauer sind, Albert Einsteins und so, kann ja sein, dass manche Mutter das dann von ihrem Sohn glaubt, aber im Kern ist das ja eine feste Denkfigur, über die wir beim Antisemitismus noch reden. Die Juden sind die Schlaueren, die wurden verfolgt und die haben also einen höheren IQ. Und dann kokettiert man damit à la Sarrazin, dass die Juden eigentlich schlauer sind. Da sagt man ja nichts Böses. Man befestigt positiv eine Gruppenzuordnung. Die Juden haben einen höheren IQ. Ich kenne einen, der hat einen höheren. Ja, das Argument. Ich kenne einen, der hat einen niedrigeren. Na gut. Dieser jüdische Intellekt ist also nicht zufällig hier reingeschnitten worden in diese Frauenemanzipation. Das hat einen historischen Hintergrund und das hat den Hintergrund, dass diese hinterhältige Schlauheit der Juden gegen den doch ehrlichen, aber tumpen Deutschen ein festes Bild darstellt. Der Jude übertölpelt den Deutschen, aber irgendwann ist ihm seine Geduld zu Ende und der deutsche Bär wehrt sich gegen diese füchsige Schlauheit der Juden, um in den Fabeln und Metaphern zu bleiben. Und die beiden Welten müssen geschieden bleiben. Frauen, Frauen, Männer, Männer, Deutsche, Deutsche, Arier, Juden, Juden und so weiter. Ich wollte Ihnen für diese von mir knapp angerissene Diskussion, ob Frauen eben auch Täter waren oder nicht, ein Buch empfehlen. Ich mache das ab und zu in der Vorlesung, Sie kriegen nicht jede Sitzung, ich nenne manchmal die Quellen, aber in dem Fall würde ich Ihnen gerne ein Buch empfehlen, wie weit Frauen als Täterinnen im NS-System eine Rolle gespielt haben, wurde erarbeitet von Katrin Kompisch, Täterinnen, Frauen im Nationalsozialismus. Eine Studie, die vor 4 Jahren, also im Wissenschaftsbetrieb relativ neu erschienen ist. Das wäre ein Punkt, der für Ihre weitere Diskussion und Auseinandersetzung um dieses Thema eine Rolle spielt. Ich möchte aber diese Vorlesung mit einer ganz anderen Person beenden, die auch hier schon in der Universität referiert hat. Eine Frau, die im Widerstand war. Wenn Sie bei mir auf die Homepage, auf die Uni-Homepage gehen, ist rechts die Veranstaltung mit ihr komplett als Video, kann man anklicken und sich anschauen. Irmgard Heidorn berichtet eben in einer Kurzdarstellung, die ich Ihnen noch vorführe, was es bedeutete, als Frau im Widerstand zu sein. Es gab verschiedene kleine Gruppen, die großen Gruppen kennen Sie ja vielleicht, KPD, 6 Millionen Wähler, 300.000 Mitglieder, die SPD, noch größer, zumindest im ganzen Deutschen Reich. In Berlin hatte die Kommunistische Partei mehr Stimmen bekommen als die SPD, 32. Und dann gab es viele kleine Gruppen, die zwischen KPD und SPD standen, wie dieser Internationale Sozialistische Kampfbund, an dem aber sehr prominente Menschen wie Albert Einstein und so weiter, deren Aufruf zur Einheit von SPD und KPD unterstützt haben. Diese Irmgard Heidorn ist, ich erzähle ein bisschen Geschichten drumherum, die Frau eines Frankfurter Professors, Hans-Joachim Heidorn, über den Sie, hoffe ich, im Laufe Ihres Pädagogikstudiums noch öfters stolpern werden. Er war hier bis 1974 Pädagogikprofessor. Und hat in dieser Tradition des Widerstands, er ist in Frankreich als Soldat desertiert, übergelaufen, hat in der Tradition dieses Widerstandes ein sehr bedeutendes Buch auch verfasst, was ich hoffe auch Sie im Laufe Ihres Studiums als Geschichte der Pädagogik lesen, über den Widerspruch von Bildung und Herrschaft heißt das Buch. Über den Widerspruch von Bildung und Herrschaft. Und er zeigt eine Geschichte von Sokrates, den alten Griechen, Vorsokratikern, bis zur Universitätsreform, die damals 70 ähnlich wie heute angestrebt wurde. Fabrikartige Bildungsproduktion, so schreibt er. Dass er sagt, gebildete Leute lassen sich nicht so leicht manipulieren. Die Bildung muss sein, die Welt wird moderner und kommt in Widerspruch zur Herrschaft. Wenn man Bildung richtig versteht, steht sie Herrschaftsverhältnissen gegenüber. Das ist die Grundthese über den Widerspruch von Bildung und Herrschaft, dass das nicht so einfach zu lösen ist, dass die immer gebildeten Leute die besten Widerstandskämpfer waren. Das wussten sie auch, hatten sie selber erlebt. Irmgard Heidorn also berichtet, was sie in der NS-Zeit erlebt hat. Ich darf Ihnen das ganz kurz als Kontrastprogramm zu den angeschnittenen Beispielen von Frauen als Täterinnen heute noch vorführen.
Vieles wusste ich natürlich. Also ich wusste vor allen Dingen, dass es ein Unrechtssystem ist. Das war mir von Anfang an klar. Denn ich wusste, wer Hitler war und ich wusste, wer die Nazis waren. Das war für mich also überhaupt gar keine Frage.
Also als die Nazis kamen im Januar, war ich noch 16 und im März wurde ich 17. Aber richtig in eine Widerstandsgruppe bin ich erst 36 gekommen. Das Motto der Nazis war, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und wer gegen uns ist, wird eingesteckt. Ich habe mich mit der Käthe befreundet und von da ab habe ich mitgearbeitet in dem damals schon illegalen, also verbotenen ISK, Internationalen Sozialistischen Kampfbund. Ihre Vorstellung war eine Gesellschaft, eine ausbeutungsfreie Gesellschaft. Und die nicht nur materialistisch, sondern auch in Bezug auf die Möglichkeit, die Bildungsmöglichkeit für Menschen. Das heißt, jeder Mensch hat irgendwo etwas mitbekommen von der Natur, was er ausbilden muss. Und wo er die Möglichkeit haben muss, das auszubilden. Und das hat mir sehr gefallen. Ich sage immer, die Widerstandsarbeit hat zwei Seiten gehabt. Das eine war für mich von 36 bis 39. Wir hatten einen Koffer, wo ein Stempel drin war, den man nachts auf der Straße hatte stehen lassen können und wieder hochnahm. Und dann stand da zum Beispiel, Hitler bedeutet Krieg, wehrt euch. Und solche Dinge. Und das, weil wir der Meinung waren, wenn die Bevölkerung müsste eigentlich wissen, dass es darauf hinausläuft, konnte man auch sehen. Mit allem, was Hitler machte, konnte man sehen, dass das auf einen Krieg hin geht. Ab 39 während des Krieges war es natürlich, wurde alles viel schwieriger, erstens. Und zweitens haben wir dann im Grunde Sabotage gemacht. Also zum Beispiel habe ich Briefe ins Ausland geschrieben und das war höchst gefährlich, weil man dann zur Ausländerbehörde mit diesen Briefen gehen musste, um sie vorzuzeigen. Und wenn der Code, den man benutzt hat, wenn der geknackt worden wäre, so nannte man das, dann wäre ich, na gut, dann würde ich ja nicht sitzen. In dem Moment, wo man gefasst wird bei irgendeiner Aktion und von den Nazis war es so, dass Leute gefoltert wurden. Einer unserer Freunde ist so gefoltert worden, dass er irre geworden ist. Eines Tages wurde uns gesagt, wo die sogenannte Wunderwaffe hergestellt wird. Und das habe ich dann in einem Brief in die Schweiz mitgeteilt, mit einem Code. Und das ist durchaus nicht so eine einfache Sache gewesen für mich, weil ich überlegen musste, wenn das greift, das heißt, wenn dieser Brief ankommt, und die Freunde im Ausland es weitergeben, dann würde diese Fabrik bombardiert werden. Da waren auch Menschen, die dann sterben, das ist klar. Aber man musste dann abwägen, was ist wichtiger. Wenn diese Wunderwaffe, wie sie immer genannt wurde, zwar eine Rakete, hergestellt worden wäre von den Nazis und sie den Krieg noch gewonnen hätten, dann möchte ich, das war eine Vorstellung, die unwahrscheinlich ist. Dann hätten wir nur noch ein Gefängnis gehabt. Vieles wusste ich natürlich. Also ich wusste vor allen Dingen, dass es ein Unrechtssystem ist. Das war mir von Anfang an klar. Denn ich wusste, wer Hitler...
Das habe ich nochmal gezeigt, den ersten Satz. Die im Widerstand waren, waren in der großen Mehrheit schon vorher gegen die Nazis eingestellt. Das ist sozusagen nachweislich so durch die Biografieforschung über der Leute, die im Widerstand waren. Das ist auch Irmgard Heidorn. Ich möchte an dieser Stelle Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Wir können es auch so wirken lassen, wie Sie möchten, zu dieser Vorlesung. Die letzte Folie will ich aber wegen der Ankündigung, was wir noch machen. Hier können Sie ja da im Netz runterladen, noch Literatur, auch über die Diskussion zu den Frauen. Wir werden das nächste Mal, morgen sind die Feierlichkeiten zum Jahrestag des Pogroms, 9. November, weil Sabbatfreitag ist, findet die Veranstaltung im Römer um 16 Uhr mit Rude Simonson schon am 8. statt und in der Synagoge um 18.30 Uhr. Das sind beide Veranstaltungen. Wenn jemand ernsthaft interessiert ist, mit Rude Simonson, die in Dresdenstadt und Auschwitz war, das anzuhören. Ich hätte noch ein paar Karten, die müssten Sie in dem Zimmer. Heute ab 16 Uhr habe ich Sprechstunde, Flat 219, abholen, wenn Sie das möchten. Wir werden das nächste Mal also mit dem 9. November aus aktuellem Anlass uns beschäftigen und werden dann diese Gender-Frauen-Diskussion auf pädagogischem Bereich runterbrechen. Ein ungewöhnliches, aber doch nicht uninteressantes Thema, die Säuglingserziehung in der Nazizeit, für den erziehungswissenschaftlichen Bereich doch von größter Bedeutung. Jetzt haben Sie die Schulsyndrom, was ich wieder falsch gemacht habe. Merken Sie das? Zack, 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 einpacken, einpacken, einpacken. Liebe Kommilitonen, vielleicht hat jemand noch eine Frage, liebe Kommilitoninnen. Dann wollen wir doch in Ruhe, wir haben noch gut Zeit, ich habe auch kein Problem, aus didaktischen Gründen mal früher zu schließen. Hat jemand noch eine Frage, dann soll er sie jetzt bitte stellen. Wenn er das unpassend findet, kann er auch zu mir kommen. Wir können aber auch am Anfang der nächsten Sitzung, das ist gute Tradition. Wenn Sie beim Nachschauen im Netz, im Video noch Fragen haben, können Sie gerne am Anfang der Sitzung vorkommen oder auch laut diese Frage stellen und sich melden. Ich glaube, das haben Sie mitgekriegt, dass ich das gerne habe, dass das gut ist und auch für Sie eine Diskussion. Heute kam es nicht dazu. Dafür das nächste Mal umso heftiger, hoffe ich. Ich wünsche Ihnen eine schöne Restwoche.